Als ich an meinem Studium in Los Angeles am Master's Seminary mein Theologiestudium gemacht habe, da habe ich vorher, hatte ich noch keine Ahnung, wie man wissenschaftliche Arbeiten, sogenannte Papers, schreibt. Da gibt es nämlich bestimmte Regeln, wie man das machen muss, wie man solche Arbeiten genau formatiert, wie die Fußnoten aussehen, die Inhaltsverzeichnisse, die Bibliografien, das heißt das Verzeichnis der Literatur, das man verwendet hat. Und man muss genau nach einem bestimmten Handbuch vorgehen. Dieses Handbuch wurde von einer Frau mit dem Nachnamen Turabian entwickelt. Und das Handbuch ist ungefähr so dick. Ja, also viele Regeln. Und dann gab es dazu noch zusätzlich am Seminary einen eigenen Style Guide, zu der Zeit, wo ich da war, also eine Stilvorlage. Und wenn etwas in dem Handbuch war, was mit der Stilvorlage übereinstimmt, dann kann ich nach dem Handbuch gehen. Und wenn die Stilvorlage was anderes sagt, dann muss ich nach der Stilvorlage gehen und nicht nach dem Handbuch. Also ganz einfach, ja, hört sich das an. Ne? Aber was hat mir in dieser Situation am meisten geholfen? Natürlich klar, eine Vorlage, ein Beispiel. Sozusagen ein Beispiel-Paper. Und dann hat mir ein oder zwei Studenten haben mir mal so ein Paper gegeben, damit ich überhaupt mal sehen kann, wie soll das Endprodukt eigentlich aussehen. Und genauso ähnlich ist es für uns als Gemeinde. Das Leben kann kompliziert sein, es gibt gefühlt auch so viele Aufforderungen in der Schrift, es gibt unzählige Aufforderungen, was wir sein sollen, wie wir leben sollen. Und deshalb ist es hilfreich, ein Beispiel zu haben. Eine Vorlage, eine Schablone. Oder ein Vorbild, jemanden, von dem man lernen kann, wo man abschauen, abgucken kann. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, dass dieses Vorbild in der Gemeinde in Thessalonich steht. Dass Paulus den ersten Thessalonicher Brief an eine zwar junge, aber sehr vorbildliche Gemeinde schreibt. Wir haben letztes Mal damit begonnen, diese Textstelle anzuschauen, in 1. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 2 bis 10. Und haben festgestellt, wir finden darin mindestens 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Die ersten 4 haben wir bereits angeschaut, die letzten 4 wollen wir uns jetzt heute zu Gemüte führen und schauen, was das mit uns hier im 21. Jahrhundert zu tun hat. Lasst uns die Textstelle noch einmal gemeinsam lesen. 1. Thessalonicher, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, hoffentlich schon an der Stelle aufgeschlagen, ich habe es ja schon oft genug gesagt, 1. Thessalonicher Kapitel 1. Wir lesen die Verse 2 bis 10. Hier heißt es, wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja, von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, Vers 7. So dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn bis hierher. Wie schon gesagt, 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Aber wir wollen uns noch mal ein bisschen kurz erinnern, kurz nochmal, vor allem für diejenigen, die heute vielleicht gerade zum ersten Mal da sind oder die Predigt letztes Mal verpasst haben, dass ihr auch den Anschluss habt. Warum hat Paulus denn überhaupt diesen Brief geschrieben? Was war überhaupt seine Absicht? Und Paulus schreibt an die Gemeinde von Thessalonich, er und sein Missionsteam hier. Wir sehen das im ersten Vers, Paulus und Silvanus, das ist Silas und Timotheus, an die Gemeinde in Thessalonich. Was war passiert? Er schrieb diesen Brief auf seiner zweiten Missionsreise, nachdem er aus der Stadt vertrieben wurde und in Korinth ankam. Im Hintergrund finden wir dazu in Apostelgeschichte 18, da hörte er aber einen positiven Bericht von Timotheus, den er offenbar zurückgesandt hat, um einfach Bericht zu erstatten, zu sehen, wie es den Thessalonischen geht. Er durfte diese Stadt dann nicht mehr betreten. Aber er machte sich trotzdem Sorgen, denn sie waren eine junge Gemeinde, eine unerfahrene Gemeinde. Sie litten Verfolgung. Es gab dadurch natürlich auch Verwirrung über die Endzeitlehre. Ja, sie litten so sehr unter Verfolgung, dass sie dachten, naja, haben wir vielleicht die Entrückung verpasst? Ist das bereits das Gericht des Herrn? Sie waren unsicher. Und deshalb schrieb er diesen Brief, um sie in erster Linie zu ermutigen, um ihnen Hoffnung zu geben, um sie zu trösten. Nein, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid in der richtigen Richtung unterwegs. Macht weiter so. Dann hast du gesehen in Kapitel 4, Vers 1 sagt er, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Also, sie tun es schon, aber ich will, dass ihr noch mehr zunehmt in dem, dass ihr noch wirkungsvoller, noch treuer, noch liebevoller werdet, als ihr sonst schon seid. Er lobt diese Gemeinde und er dankt für diese Gemeinde. Das sehen wir hier bereits in Kapitel 1. In diesem ersten Kapitel sehen wir eigentlich ein Dankgebet. Paulus dankt für diese Gemeinde, für die Reife dieser Gemeinde. Wie gesagt, er hört von ihrem Glauben, von ihren Bemühungen, von ihrer Liebe. Und er sieht daran, oh, ich kann sehen, ihr seid wirklich Auserwählte Gottes. Ihr seid wirklich Kinder Gottes, in Vers 4. Daran kann ich das sehen, wie ihr das Evangelium aufgenommen habt, wie ihr euch bekehrt habt. Das hören wir von euch, das sehen wir von euch. Das ist wunderbar. Und wie gesagt, so haben wir gesehen, dass diese Gemeinde für uns heute ein Beispiel ist. Wie wir als Gemeinde sein wollen, hoffentlich, und sein sollten. Sei das du und ich, wir als Individuen, aber auch als gesamte Gemeinde, als komplette Gemeinde. Wir haben letztes Mal angefangen, diese verschiedenen Merkmale zu betrachten. Ich möchte hier nur ganz kurz die ersten vier nochmal wiederholen. Wir haben gesehen, erstens, die Gemeinde in Thessalonich war eine wirkungsvolle Gemeinde. Das haben wir in Versen 2 und 3 gesehen, wo er von den Werken, Glauben und der Bemühung der Liebe spricht. Und man gesehen hat, dass dieser Glaube von den Thessalonischen eben echt war. Woran hat man das gesehen? Nun, man hat gesehen, dass dieser Glaube zu Werken führt. Dass diese Leute nicht nur behaupten, Christen zu sein, sondern eben auch so leben. Sie haben Werke. Wir sehen eine Bemühung in der Liebe. Ja, sie mühten sich ab, einander zu dienen und den Menschen um sie herum ihnen zu dienen. Ihre Liebe war echt und sie scheuten keine Mühe. Dann haben wir gesehen, zweitens, dass es eine beharrende oder eine ausharrende Gemeinde ist. Auch nochmal in Vers 3 haben wir das gesehen. Er spricht hier von ihrem standhaften Ausharren, von ihrem, wir haben gelernt, von ihrem Drunterbleiben unter dem Druck der Verfolgung hielten sie stand. Sie ließen sich nicht von ihrer christlichen Hoffnung abbringen, sondern trotz den Problemen, trotz den Schwierigkeiten blieben sie dran. Sie ertragen Schmerzen, ertragen Anfeindungen, ertragen Widrigkeiten und versammeln sich trotzdem, kommen trotzdem zusammen, feiern Gottesdienste, machen das, was sie tun sollten. Drittens haben wir gesehen, dass es eine belehrbare Gemeinde ist. Die Verse 4 bis 5 machen das deutlich, die Aufnahme des Evangeliums. Ihr habt gesehen, in Kapitel 2, in Vers 14 sagt Paulus das nochmal, dass sie das Wort empfangen haben, nicht als Menschenwort, sondern als Wort Gottes. Sie verstanden, dass diese Belehrung übernatürlich ist. Dass es nicht einfach Menschengebote sind, die Paulus ihnen da beigebracht hat, sondern Gottes Wort. Sie ließen sich belehren. Sie hörten auf Ermahnung. Wir haben das gesehen letztes Mal. Und schließlich viertens haben wir auch gesehen, dass sie eben eine nachahmende Gemeinde waren. In Vers 6 nehmen wir das Wort Nachahmer, Mimetes, wo wir das Wort Mimik davon haben. Sie mimten quasi ihre Vorbilder nach. Sie wurden Nachahmer der Missionare, aber schlussendlich natürlich des Herrn. Ja, Paulus hat immer gesagt, ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme, sagt er im 1. Korinther 11. Das ist Jüngerschaft. Nachahmung, Vorbilder, Nachahmen. Wir haben gesehen, dass die offenbar auch wirklich eine Community waren. Die haben wirklich ein Leben gehabt, ein Gemeinschaftsleben miteinander. Und das ist das, was wir letztes Mal betrachtet haben. 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Und jetzt kommt hier Merkmal Nummer 5. Merkmal Nummer 5. Es ist ganz schlicht und einfach eine vorbildliche Gemeinde. Das ist Vers 7. Da machen wir jetzt weiter in Vers 7 hier. Wir haben letztes Mal gesehen, dass der eigentliche Hauptsatz oder der Zusammenhang bis Vers 4 zurückgeht. Also wenn ihr euch Vers 4 nochmal anschaut, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Das heißt, die wurden von Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt, zum Heil gerettet, verändert. Woher weiß er das? Na, er hat gesehen, wie das Evangelium bei ihm gewirkt hat. Das ist Vers 5. Er hat gesehen, wie sie Nachahmer geworden sind der Lehre. Das ist Vers 6. Und jetzt kommt Vers 7, sodass ihr Vorbilder geworden seid. Ja, sie sind Nachahmer geworden und dadurch natürlich Vorbilder, heißt es hier. Sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Nun, das Wort Vorbilder ist interessant. Typos oder ein Typus, können wir auch sagen, ein sehr interessantes Wort. Es beschreibt einen Abdruck, wie ein Schlag oder ein Druck, wo Druck gemacht wird. Es wurde zum Beispiel benutzt, um eine Form zu beschreiben, die beim Prägen von Münzen benutzt wird. Das verwandte Verb tupto bedeutet schlagen oder verwunden sogar. Oder es gibt auch noch ein anderes Entupo, das heißt eingravieren. Das ist also wie so ein Stempel, eine Art Vorlage, ein Modell oder ein Muster. Das ist die Idee. Wir haben immer dieselbe Schablone und wir drücken das irgendwo rauf und dadurch prägen wir jede Münze genau gleich. Das ist die Idee. Und diese Vorlage, dieses Modell, dieser Stempel, das war diese Gemeinde. Das war dieses Muster, dieses Vorbild. Und wem sind sie dieses Modell geworden? Das lesen wir hier in dem Vers. Alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Meine Lieben, das ist ein riesiges Gebiet. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Es erstreckte sich über die Fläche des heutigen Griechenlands. Diese Fläche war damals ein Teil des Römischen Reiches und es wurde in beide Bezirke unterteilt. Mazedonien war quasi nördlich von Thessalonich, Achaia war der südliche Bezirk, bis hinunter nach Athen. Das sind mindestens 100.000 Quadratkilometer Fläche hier. Das heutige Griechenland hat ungefähr eine Fläche von 130.000 Quadratkilometern. Und Thessalonich lag an einer wichtigen Handelsroute, an der sozusagen eine antike Autobahn, könnte man sagen. Ne? Die Via Egnatia hieß die, eine wichtige Handelsroute von Ost nach West. Und dieses Gebiet, diese beiden Gebiete miteinander zu verbinden. Und so konnte diese Nachricht von dieser Gemeinde sich relativ schnell überall ausbreiten. Man kann sagen, die Story wurde bekannt über diese Modellgemeinde, über dieses Vorbild für alle anderen Gläubigen, alle anderen Gemeinden in diesem Gebiet. Aber natürlich auch den ungläubigen Menschen. Wir sehen ja später auch noch, dass das Wort des Herrn überall hin erklungen ist, in Vers 8. Die Gesellschaft um uns herum, die Menschen um uns herum, auch andere Gemeinden, wie nehmen sie uns wahr? Das ist hier die Anwendung, das ist die Frage. Wenn wir sagen, wir wollen eine vorbildliche Gemeinde sein oder vorbildliche Christen, ist dein Leben, dein Vorbild, ist es nachahmenswert? Wir haben gesehen, sie sind Nachahmer geworden. Ist dein Leben so? Was sehen deine Freunde von dir? Was hören sie von dir? Was lesen sie von dir? Vielleicht in den sozialen Medien oder auf deinem WhatsApp-Status. Wofür bist du bekannt? Wofür stehst du? Ist es Christus? Ist es wirklich die Botschaft? Wofür steht dein Leben? Für ein moralisch richtiges Verhalten, so wie es der Schrift entspricht oder irgendetwas anderes? Das ist heute auch ein wichtiger Punkt. Ich denke, da müssen wir uns mal ein bisschen hinterfragen. Jeder von uns. Wir alle haben unsere Lieblingsthemen, über die wir gerne sprechen. Ist es nicht so? Die sind manchmal eben auch nicht unbedingt biblische Themen oder auch nicht so wichtige Themen. Jesus hat gesagt, in Johannes 14, oder Johannes 13 war es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr eine dicke MacArthur Studienbibel habt. Oder ein Fisch am Auto klebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr Impfgegner seid. Nein, das hat er nicht gesagt. Nein, es tut mir aber leid.
In der heutigen Zeit, manchmal, wenn ich so gewisse Posts sehe von gewissen Leuten, haben die eigentlich nur ein Thema, aber es ist nicht Christus. Als was wirst du wahrgenommen? Wer bist du in den Augen anderer Menschen? Oder noch wichtiger, wer bist du in den Augen deiner Kinder, wenn du eine Familie hast? Wie sehen sie dich zu Hause? Bist du ein Vorbild? Jesus hat gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Dadurch sind wir ein Vorbild. Und so wollen wir auch als Gemeinde Jesu Christi, als Gnadengemeinde, vorbildlich sein. Und zwar in dem, dass wir die Hauptsache zur Hauptsache machen, das Wort Gottes predigen. Und nicht über Politik oder irgendwelche anderen Themen ständig sprechen und diskutieren, sondern uns fokussieren auf das Wort Gottes und das Ausleben und uns auf unsere Heiligung konzentrieren. Um ein Zeugnis zu sein in einer verlorenen Welt. Das ist das Erste, was wir hier sehen bei den Thessalonischen. Sie waren, oder das fünfte Merkmal, sie waren Vorbilder. Was waren sie? Was sollten sie denn verkündigen? Oder was sollten wir denn verkündigen? Das sehen wir jetzt im sechsten Merkmal hier. Sechste Merkmal, es war eine verkündende Gemeinde. Verse 8 bis 9a heißt es hier, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Was sollte man stattdessen immer wieder von dir hören, von mir hören? Was sollte man in deinem und meinem Leben sehen als Christen? Wofür sollten wir bekannt sein? Was sollte man auf deinem WhatsApp-Status ständig sehen können? Und wir haben es hier, Vers 8. Von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Wörtlich hervorgeschallt oder heraustrompetet, herausposaunt. Das ist das Wort hier. Für erklungen, wie ein Schall einer Trompete, einer Posaune. Das ist laut und deutlich, wie dieses Wort von dieser Gemeinde aus in die ganze Welt hinausgegangen ist. Das ist ein sehr starker, bildhafter Ausdruck, aber sehr schön uns vor Augen gemalt. Die Thessalonicher trompeteten wörtlich das Wort des Evangeliums hinaus in die Welt. Das ist ein klarer Hinweis auf eine starke, freimütige und kontaktfreudige Evangelisation. Ja, auch ohne Internet, Radio, Fernsehen, Autos und sehr viel mehr technischen Errungenschaften. Was heißt es hier in Vers 8 weiter, wenn wir weiterlesen? Nicht nur in Mazedonien und Achaia, nicht nur in diesem riesigen Gebiet, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Überall, wo ich hinkomme, kennt man euch schon, sagt Paulus. Sie erzielten beobachtbare Resultate der Evangelisation. Es gab sichtbare, bleibende Resultate. Das heißt, veränderte Leben. Da, wo sie gewirkt haben und über die Leute, die sie gewirkt haben, die dann weitergezogen sind und sicherlich mehr erzählt haben von dieser wunderbaren Botschaft. Der Inhalt der Botschaft sehen wir hier auch in Vers 8. Das ist euer Glaube an Gott, der bekannt geworden ist. Das Wort des Herrn ist erklungen. Und überall ist der Glaube an Gott, euer Glaube an den wahren, lebendigen Gott, bekannt gemacht worden. Die frohe Botschaft des Evangeliums. Dass der Sohn Gottes gekommen ist auf diese Erde. Und er hat hier ein perfektes, vollkommenes Leben geführt. Er hat gerecht gelebt. Er hat alle Gesetze gehalten, die du und ich nicht halten können. Und er ist am Kreuz gestorben auf Golgatha. Hat da sein Blut vergossen für dich und mich. Wenn du an ihn glaubst, hast du ewiges Leben. Diese Botschaft des Evangeliums, die ist überall bekannt geworden. Von dieser Gemeinde ausgehend. Wünschen wir das nicht auch für uns als Gemeinde? Ist das nicht auch dein und mein Wunsch? Dann müssen wir uns darauf fokussieren. Wie gesagt, Paulus sagt, so dass es nicht nötig, oder dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Paulus musste nichts mehr erzählen. Er erhielt Berichte von überall, von den Thessalonischen, hier brennenden evangelistischen Dienst. Der Inhalt der Berichte, die Paulus erhielt, war noch erfüllt von der Reaktion der Gemeinde auf den Dienst der Missionare. Ich finde das interessant, die Gemeinde wurde ganz genau beobachtet. Man kann sich richtig vorstellen, dass sich das verbreitet. Ich habe gehört, ein Thessalonisch, was da los ist, was die haben sich da alle ihre Götzenbilder, haben die alle umgeschmissen, haben sie alle von diesen Götzenbildern befreit und haben Buße getan und glauben jetzt an diesen gekreuzigten Zimmermann. Da hat sich überall rumgesprochen. heißt es hier in Vers 9, die erste Hälfte, wenn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Überall, wo Paulus hinkam und evangelisierte, waren die Thessalonicher bereits bekannt. Ja, ich habe von dieser Gemeinde, dieser Stadt Thessalonisch gehört und wie sie sich bekehrt haben, wie sie umgekehrt sind. Sie wurden quasi zum Teil von Paulus Missionspropaganda, kann man sagen. Auch hier gibt es natürlich für uns jede Menge Herausforderungen, wenn wir uns das so anschauen und so verstehen, gleich mehrfach. Erstens, wenn diese Leute damals mit ihren antiken Autobahnen das Evangelium so weit ausbreiten können, wie sollten wir das tun heute? Mit all unseren Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen heute. Mit all unseren Hilfsmitteln, Internet, Facebook, E-Mail, Radio, Fernsehen, Autos, die uns von einem Ort zum anderen transportieren und, und. Die Welt sitzt nicht nur direkt vor deiner Haustür, sie sitzt sogar in deiner Wohnung. Du kannst hinter dem Computer sitzen und evangelisieren. Ich frage mich, tun wir das? Zweitens, wenn wir das Evangelium weitergeben, müssen wir es verkündigen. Das sehen wir hier auch ganz schön bei der Gemeinde in Thessalonich. Das Wort wurde herausposaunt. Es erklang überall in diesem Gebiet. Vielleicht habt ihr heute diesen Trend oder diese Aussage auch schon mal gehört, dass jemand sagt, verkündige das Evangelium, wenn nötig, benutze Worte dazu. Und das ist Unsinn, weil wir müssen das Evangelium verkündigen. Das Evangelium ist eine Botschaft, die erstmal verstanden werden muss. Natürlich müssen wir es auch ausleben, das betont Paulus ja auch hier, dass wir eben Vorbilder sind und Dinge gelebt haben. Aber es muss trotzdem auch verbalisiert werden, es muss verständlich gemacht werden, das Evangelium. Wir können nicht nur durch unsere Werke evangelisieren, wir müssen auch durch unsere Worte evangelisieren. Gott hat sich entschieden, durch die Methode, das steht im 1. Korintherbrief, durch die Verkündigung der Botschaft zu retten. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, heißt es auch im Römerbrief. Wir müssen es verkündigen. Du und ich, wir kommen nicht drum herum. Ja, nicht jeder von uns ist ein Prediger und steht hier oben auf der Kanzel, das meine ich damit nicht, aber du musst es verbalisieren, du musst es weitergeben in Worten, du musst es erklären. Denn dadurch möchte der Geist Gottes Menschen zu sich ziehen, durch unser verkündigtes Wort. Die dritte Anwendung, die wir hier sehen, ist, als kleine Gemeinde neigen wir vielleicht dazu, eben nicht so, plötzlich nicht mehr so klar zu sein. Wenn wir uns vielleicht wünschen, mehr Leute zu haben, eine größere Gemeinde zu sein, aber das ist die große Versuchung von heute, dass dann die Botschaft angepasst wird, salonfähig gemacht wird, modifiziert, sodass es nicht mehr so aneckt, dass wir nicht mehr so viel über Sünde sprechen und über Himmel und Hölle und diese Themen, die die heutigen Menschen nicht hören wollen, die übrigens nie hören wollten. Das ist eigentlich nichts Neues, aber wir müssen klar bleiben. Wir müssen trotzdem die Botschaft weitergeben, so wie sie ist, 1:1. Und nicht versuchen, irgendwelche Leute für etwas zu gewinnen und dann irgendwie so wie eine Katze im Sack zu verkaufen. Und irgendeiner muss ja doch die unangenehmen Wahrheiten auspacken. Ist es nicht so? Also dann sage ich mal von Anfang an direkt. Aber schau, das ist das, was das Wort Gottes sagt. Das ist, was die Bibel lehrt. Nicht unfreundlich sein, nicht unhöflich sein, natürlich nicht. Aber wir wollen es in Liebe sagen, wir müssen die Wahrheit sagen. Wir wollen nicht Dinge erzählen, die den Menschen in den Ohren kitzeln. Und so sehen wir auch bei Jesus und bei den Aposteln selber, dass sie eigentlich ständig Probleme hatten. Wegen ihrer Verkündigung. Bei Paulus war es so, bei Petrus war es so. Wir sehen das überall, wo das Evangelium verkündigt wird, gibt es Probleme. Bei Menschen anecken. Weil es nicht jeder oder die meisten von uns hören das natürlich nicht gerne. Ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Das ist nicht so. Es geht gegen die Sitten und Gepflogenheiten ihrer Gesellschaft. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir studieren ja gemeinsam das Johannesevangelium, da sehen wir auch wie Jesus selber, da auch schon, selbst in der jüdischen Kultur, er selber als Jude in der jüdischen Kultur, überall aneckt an den Traditionen der jüdisch-orthodoxen, sage ich mal, von der damaligen Zeit, von den Pharisäern, überall eckt er an, kulturell. Man muss uns nicht wundern, dass es heute genau gleich ist. Dass unsere Botschaft nichts gehört werden will. Und doch müssen wir sie weitergeben. Und genau das taten die Thessalonicher. Und genau das wollen wir auch tun, meine Lieben. Also 8 Merkmale. Sie war wirkungsvoll, beharrend, belehrbar, nachahmend. Dann haben wir gesehen, vorbildlich verkünden. Jetzt 7. Es war eine bußfertige Gemeinde. Eine bußfertige Gemeinde. Das 7. Merkmal. Was können wir hier sehen? Vers 9. Die zweite Hälfte in Vers 9 und ist nur der Eingang, den sie gefunden haben, da die Missionare sagten, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Meine Lieben, wenn ihr einen Vers sucht, der Buße beschreibt, was Buße ist, hier ist er. Es ist ein wunderbarer Vers, der euch genau zeigt, was ist Buße. Es ist das Abwenden von etwas und es ist das Zuwenden zu etwas. Es ist das Abwenden von Sünde, von Götzen, von Bösen. Es ist das Hinwenden zu Gott und die Hingabe zu Gott. Das ist wahre und echte Buße, die wir hier sehen. Die Thessalonicher waren ein Beispiel für echte Buße. Im Griechischen kommt sogar das Verb zuerst hier, es wird also betont. Wie ihr euch bekehrt habt, und bekehrt habt ihr euch von den Götzen zu Gott hin. Das griechische Verb für umkehren, also dieses Wort heißt umkehren oder zurückkehren, aber das zeigt uns einfach, was wahre Buße ist. Es ist zu Gott hin und weg von den Götzen. Nun, wenn wir das Wort Götzen lesen, denken wir vielleicht an irgendwelche Statuen und so, solche Sachen. Das war damals natürlich auch der Fall, aber wir wissen, dass wir heute auch Götzen haben können in unserem Leben. Es gibt leider sehr viele von denen. Manche sind ganz klein und haben ein Display oder solche Sachen. Ja, es gibt alle möglichen von Taschengötzen und vielleicht Dinge, die sogar imaginär sind, die wir uns nur vorstellen. Es ist einfach jede Vorstellung, die mit Gott konkurriert. Jedes Ding, jede Idee, jeder Wunsch, der wichtiger ist als Gott, ist ein Götze. Alles, wofür ich bereit bin zu sündigen, um es zu kriegen, oder sündige, wenn ich es nicht kriege, ist ein Götze. Weil dann meine ganze Hingabe eben diesem Ding, was immer es ist, ein Hobby, ein Gegenstand, Geld, Macht, Ansehen, egal was es ist, aber es dient diesen Dingen und nicht dem lebendigen Gott. Meine ganze Hingabe geht nicht zu Gott, ich bin geteilten Herzen. Das, meine Lieben, ist Götzendienst. In Kolosser 3, Vers 5 zum Beispiel wird Habsucht als Götzendienst bezeichnet. Aber wenn wir Buße tun, dann reicht es nicht aus, uns nur von diesen Götzen abzuwenden. Nein, wie ich schon gesagt habe, es ist auch ein Hinwenden zu etwas. Man muss sich dem lebendigen Gott zuwenden. Das ist das, was die Thessalonicher hier getan haben. Um dem lebendigen und wahren Gott, und das heißt es hier, um den lebendigen und wahren Gott zu bekennen, Nein. Lest ganz genau, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ihr habt euch zu Gott bekehrt, um ihm nun in einem neuen Lebensmodus kontinuierlich zu dienen. Das ist die Idee, was durch die griechischen Verbformen vermittelt wird. Es ist eine kontinuierliche, es ist ein ständiger Dienst. Diese Umkehr war ganz und gar hingegeben. Sie war nicht halbherzig, nicht halb hier, halb da, mit einem Bein noch in der Welt, mit dem anderen Bein bei Christus. Nein. Das war keine halbe Sache, das war eine ganze Sache, was diese Leute hier getan haben. Sie waren gründlich in ihrer Buße zu Gott. Sie ließen keine Hintertürchen offen. Meine Lieben, wie oft machen wir das? Sind wir ehrlich? Wir bekehren uns, wir tun Buße, aber naja, wir lassen uns noch Hintertürchen offen. Schaltet das Ding nicht ganz aus. Lass es noch ein bisschen genießen. Nur noch einmal. Das ist der Teufel, der dir das einflüstert in dem Moment. Und dieses Thema, wahre Buße, das kann nicht genug betont werden in unserer heutigen Christenheit. Es gibt immer noch viele, die glauben, man könne Christus annehmen als Retter, aber nicht als Herr. Sie wollen mit einem Bein im Himmel, mit dem anderen in der Hölle stehen, sozusagen. Mit einem Bein in der Welt, mit dem anderen in der Gemeinde, wie es immer beschreiben wird. Und so ist die Frage an mich und dich und natürlich an uns als Gemeinde, als ganze Gemeinde, sind wir nicht nur eine belehrbare, das haben wir schon gesehen, macht uns belehrt, aber sind wir auch eine bußfertige Gemeinde? Sind wir eine bußfertige Gemeinde? Sind wir bereit, gründlich zu sein? Das fängt natürlich bei jedem Individuum an, immer wieder. Was wir als Gemeinde zusammen sind, ist das, was du und ich, wir als Einzelpersonen sind. Jedes Glied an der Gemeinde zählt. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. So hat es Paulus ausgedrückt. Wir müssen uns alle prüfen, diese Sache. Bei den Thessalonischen war das nicht eine einmalige Sache. Sie dienten kontinuierlich Gott. Sie haben abgeschlossen, definitiv mit diesem alten Leben und sind Gott nachgefolgt. Buße, meine Lieben, Buße, das ist ganz wichtig. Buße ist ein Lebensstil. Das ist nicht eine einmalige Sache. Ja, ich weiß, wir tun alle einmal Buße, wenn wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus finden, wenn wir diese richterliche Vergebung ein für alle Mal empfangen, der Herr uns gerecht erklärt und wir Kinder Gottes sind, dann tun wir Buße. Aber dann ist es nicht vorbei mit der Buße. Sondern, wenn ihr euch zum Beispiel, lasst uns mal gemeinsam 1. Johannes Kapitel 1 aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 1. Nur, dass ihr das auch verstehen könnt. Es ist ein weiter hinten bei euch. Es kommt zuerst Petrus und dann kommt Johannes. Petrus war der Vorlautere, so merke ich mir das immer. Johannes war zwar auch ein Donnersohn, aber ist egal. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Einige von euch kennen diesen Vers sicher. Wie heißt es? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nun, im ersten Moment denkt man, ja, das spricht von der Bekehrung hier. Ja, richtig? Nein, falsch. Es spricht nicht von der Bekehrung, sondern es spricht von dem Lebensstil eines wahren Christen. Der Apostel Johannes vergleicht hier die falschen Christen, die Gnostiker, mit den echten Christen. Und er sagt, die falschen Christen sagen, ich habe keine Sünde, Vers 8. Oder ich habe nicht gesündigt, Vers 10, und machen Gott zum Lügner. Aber der wahre Christ, der bekennt beständig und die Verbform hier im Griechischen beschreibt ein beständiges, ständiges Bekennen von Sünden. Und deshalb hat Luther auch gesagt, dass das Leben des Christen Buße ist. Die ganze Zeit. Immer wieder. Wir tun jeden Tag Buße. Mehrmals am Tag tun wir Buße. Natürlich, wir knien uns nicht immer nieder und falten die Hände, aber wir tun immer Buße. Es gibt irgendwelche falschen Gedanken, die mir in den Kopf kommen. Nein, das will ich nicht. Und dann kommt der nächste Gedanke. Nein, das will ich nicht. Das ist Buße. Immer wieder Buße, Buße, Buße. Und wenn du das nicht erlebst, dann bist du wahrscheinlich gar kein Christ. Wenn du diesen Kampf nicht kennst, diesen inneren Kampf, dieses ständige, ah, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nein, nicht das, ich will zum Wort Gottes, nein, nicht das. Wenn du das nicht erlebst, dann bist du wahrscheinlich gar kein Christ, dann weißt du nicht, was los ist. Aber das ist Buße. Und das ist Buße als Lebensstil. Wir bekennen immer wieder, wir wenden uns davon ab und der Herr vergibt uns. Und dann heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, also, er reinigt uns, immer wieder, er reinigt uns. Ja, wir sind nie fertig, wir sind nie fertige Produkte, wir werden immer wieder sündigen, leider. Aber dieser Kampf, der gehört zum christlichen Leben dazu. Und so dienen wir Gott. Seht ihr das, die Thessalonische, wir gehen wieder zurück zum ersten Thessalonischen Brief, so da heißt es hier, sie haben sich von diesen Götzen bekehrt und dienen jetzt beständig dem wahren, lebendigen Gott. Die waren nicht perfekt, genau wie wir auch nicht, aber die haben sich entschieden. Die waren dabei, die waren dran. Das sieht man, sie waren bereit zu leiden, sie waren bereit, alles Mögliche auf sich zu nehmen. Sie blieben dran und sie kehrten der Sünde definitiv den Rücken. Das reicht, ich habe genug von diesem alten Leben, ich will nichts mehr davon wissen. Wie sieht es bei dir aus? Ist es auch so bei dir? Hast du auch genug von deinem alten Leben? Hast du auch genug von dir selbst? Von deinem Ich-Dienst? Von deinem Eigenwillen? Hast du das auch hinter dir gelassen? Wenn das nicht der Fall ist, bist du noch kein Kind Gottes. Das ist wichtig, das müssen wir immer wieder prüfen. Sind wir halbherzig? Sind wir nachlässig? Eben lassen wir uns die Hintertürchen offen, wir kennen das alle. Lass uns die schließen. Aber auch als Gemeinde ist es wichtig, dass wir bereit sind, Buße zu tun. Dass wir, wie schon gesagt, ich habe es schon erklärt, dass wir die Belehrbarkeit gesprochen haben, als Gemeinde bereit sein, umzukehren, wenn jemand zu uns kommt, als Älteste, Thomas und ich, und sagt, hier mit der Bibel, das ist verkehrt bei euch. Wenn er es liebevoll sagt, natürlich, aber auch wenn er es nicht liebevoll sagt, wir versuchen es anzunehmen, dann wollen wir immer bereit sein, zu sagen, okay, Bruder, lass uns das gemeinsam anschauen. Und wenn da was ist, was wir sehen, was wir als Gemeinde nicht richtig praktizieren, dann wollen wir davon umkehren. Wenn es wirklich eine biblische Sache ist, natürlich. Ne? Es gibt ja Gewissensfragen und solche Dinge, also nicht ganz so einfach. Aber trotzdem, wir wollen als gesamte Gemeinde bereit sein, zu sagen, okay, wenn bei uns eine Gemeinde, oder wenn Sünde geduldet wird, wenn wir merken, wir praktizieren keine Gemeindezucht, es wird niemand ermahnt, dann müssen wir Buße tun darüber. Das ist okay, das ist ungehorsam gegenüber Gott. Wenn wir keine Gemeinde, oder es ist sogar, wenn wir keine Gemeindezucht üben, ist es sogar lieblos. Wir lieben die Menschen nicht genug, um ihnen zu sagen, hey, dein Leben stimmt nicht mit dem überein, was die Schrift sagt. Das ist interessant, wir lieben. Ja, da gehen wir nicht auf jemanden zu, wie ein Polizist, du Sünder. Ja, das machen wir nicht, natürlich nicht. Ja, aber wir wollen helfen, wir wollen dienen und wir dienen einander, indem wir auch einander aufmerksam machen, wenn dein oder mein Leben nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das ist Liebe, das ist wahr. Das andere wäre Hass. Ach ja, ihr werdet es dann schon selber merken, irgendwie, naja, ist ja nicht so schlimm, naja, und dann läuft er gerade weg in die Hölle. Das ist Liebe, echt? Nein, das ist keine Liebe, das ist Hass. Aber wir sind oft zu feige. Wir haben Menschenfurcht, sprechen Dinge nicht an, ich weiß. Aber wir sehen hier Thessalonische und eine Gemeinde, die wirklich bewusst lebt. Aber wir haben 8 Merkmale, es fehlt noch eins. Ja, fehlt noch eins hier. 8 Merkmale, wirkungsvoll, beharrend, belehrbar, nachahmend, vorbildlich, verkündend, bußfertig. Achten Sie jetzt eine erwartende Gemeinde. Vers 10. Hier ganz am Ende heißt es noch, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor den künftigen oder zukünftigen Zorn. Was tun Sie sonst noch? Was tut eine vorbildliche Gemeinde? Sie wartet auf den Herrn, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, heißt es hier. Dies beschreibt ein zuversichtliches, hoffnungsvolles Warten auf den Herrn. Aus dem Himmel, ja, kommt er, um uns zu entrücken. Das ist das, was Paulus dann in Kapitel 4 und 5 oder auch im 2. Thessalonicher deutlich macht, was wir als Gemeinde warten auf die Entrückung. Da heißt es, dass wir dem Herrn entgegengehen werden in die Wolken, Vers 17. Das korrigiert Paulus später in diesem Brief, da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Es heißt hier auch, dass es Jesus ist, den die Gemeinde erwartet. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn, der auferstanden ist von den Toten. Und wie ist das, wenn du Besuch erwartest bei dir zu Hause? Was machst du? Nun, wir räumen die Wohnung auf, machen sauber, machen alles bereit, vielleicht das Gästebett, vielleicht müssen wir noch ein paar andere Dinge wegräumen und so weiter. Es muss alles bereit sein, alles aufgeräumt sein, damit, wenn der Gast kommt, das alles bereit ist. Und genau so soll dein und mein Herz bereit sein, wenn Jesus Christus zurückkommt, um dich und mich zu holen. Ich weiß, dass die Endzeitlehre leider oft ein Grund ist für heftige Debatten, auch in der Christenheit, aber es ist wichtig, dass wir uns mit der Endzeitlehre trotzdem befassen. Gerade in der heutigen Zeit, die momentane Krise hat alle möglichen Spekulationen hervorgebracht. Ja, wir warten eben nicht auf den Antichristen und die Impfung ist nicht das Mahlzeichen des Tieres und so ein Unsinn. Ja, das möchte ich euch bitten, einfach nicht auf alle diese Dinge zu hören, sondern zu schauen, was hier im Text steht. Wir warten auf den Herrn, dass er uns holt. Wir vertrauen ihm, dass er uns schützen kann. Wir gehen nicht durch die Trübsal als Gemeinde. Nein, das würde er nicht tun. Er wird uns bewahren vor dem kommenden Zorn. Und deshalb ist die Endzeitlehre für uns wichtig zu verstehen. Wir haben eine Hoffnung. Wir schauen hoffnungsvoll in die Zukunft, nicht bedrückt und deprimiert und so wie die Welt. Nein, nicht so wie die Gesellschaft draußen, die ihre Hoffnung auf irgendwelche Gesundheitsmethoden und andere Dinge, Ernährung und so weiter steckt. Nein, nein, nein. Wir haben unsere Hoffnung auf den allmächtigen, ewigen Gott gesetzt. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Endzeitlehre motiviert uns. Sie motiviert uns zum Beispiel zur Heiligung. Lass uns noch mal ein bisschen weiter blättern in unserer Bibel hier. 2. Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus, Kapitel 3. Hier sagt Petrus was Ähnliches. Er fasst das Ganze zusammen. Ganz simpel hier. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen, die Erde und die Werke darauf verbrennen. Mit anderen Worten, es wird alles den Bach runtergehen hier. So, das ist die Perspektive. Und was ist jetzt unsere Perspektive? Nun, Vers 11, lasst uns weiterlesen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch was? Einen heiligen Wandel. Das ist das Ziel. Seht ihr das? Hier geht es nicht um Spekulationen. Ja, wer könnte denn jetzt der Antichrist sein und wann kommt das nächste, die nächste Prophetie und hin und her? Nein, nein, nein. Einen heiligen Wandel. Das ist es, was Gott will. Das ist der Grund, warum er es Endzeitlehre gegeben hat. Motivation. Wenn ich schon weiß, dass diese Welt den Bach runtergeht. Wenn ich schon weiß, dass die Menschen, die nicht gläubig sind, um mich herum alle in die Hölle fahren, dann sollte ich mich durch einen heiligen Lebenswandel auszeichnen, ein Zeugnis sein und möglichst vielen das Evangelium der Hoffnung weitergeben. Und das bist du und ich, das sind wir ganz persönlich. Wir sollten so in der Heiligung leben, weil wir wissen, diese Welt wird nicht ewig bestehen. Das ist nichts Neues, meine Lieben. Das ist nichts Neues. Das wissen wir aus der Schrift. Aber wir wissen nicht wann. Und das ist gut so. Das weiß keiner von uns. Aber wir wissen, es wird kommen. Und deshalb lasst uns motiviert sein. Das ist eine Motivation. Aber das andere, was sicherlich auch eine erwartende Haltung ausmacht, ist nicht nur diese Heiligung, die es motiviert in uns, sondern Hoffnung. Hoffnung. Paulus, wenn wir nochmal zurückgehen zum Thessalonischen Brief, wenn er seine Ausführungen macht, in Kapitel 4, über die Entrückung und diese falschen Ideen der Thessalonicher korrigiert, dass sie eben gedacht haben, diejenigen, die gestorben sind, haben schon die Entrückung verpasst. Er korrigiert das alles, aber er sagt dann immer wieder zum Schluss, in Vers, Kapitel 4, Vers 18 zum Beispiel, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Und dann spricht er über die Zeitpunkte, den Tag des Herrn, das kommende Gericht, der Zorn und alles. Und dann in Kapitel 5, Vers 11 nochmal, darum ermahnt einander und erbaut einen den anderen. Versteht ihr, Endzeitlehre ist Trost. Es ist Hoffnung. Es wird mal besser werden. Es wird nicht immer so weitergehen. Ja, Gott sei Dank wird es nicht immer so weitergehen, ja, für diese Welt, sondern es wird ein Ende haben. Wie gesagt, die Welt wird mit Krachen vergehen, verbrennen, wie wir es gelesen haben, 2. Petrus 3. Und was bleibt noch? Es ist die Hoffnung auf eine bessere Welt. Deshalb die Endzeitlehre wurde uns nicht gegeben, um zu spekulieren, um uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. In erster Linie geht es darum, dass wir Hoffnung schöpfen und motiviert sind. Und deshalb nächstes Mal, wenn ihr vielleicht das Buch der Offenbarung lest und ihr nicht wisst, was jeder einzelne Drachenkopf und jedes Horn und so weiter bedeutet, ihr könnt doch eine Sache könnt ihr ganz garantiert verstehen im Buch der Offenbarung. Jesus siegt. Jesus siegt am Ende. Das ist der Hauptpunkt der Offenbarung. Darum geht es. Er ist der Sieger. Er vernichtet alle Feinde. Er baut sein Reich. Er bringt seine Herrlichkeit. Das ist das, worum es geht. Das soll uns gezeigt werden. Und es kann sein, dass eben der eine oder andere Detail wissen wir nicht und wissen auch jetzt noch nicht, weil die Leute, die in dieser Zeit leben, werden es dann verstehen. Aber wir können sehr viel Hoffnung schöpfen aus diesem Buch. Und genauso sollte die Endzeitlehre hier in Thessalonischen Hoffnung geben. Und deshalb bleibt jetzt für uns die Frage, das war ja sozusagen diese kleine Predigtserie, sollte ja den Jahresauftakt machen für uns im Jahr 2022. Was wollen wir für eine Gemeinde sein im neuen Jahr? Wie wollen wir sein? Und es hängt vom Leben jedes Einzelnen von uns ab, was wir sind als Gemeinde. Alles, was du als Einzelner tust, schlägt sich nieder auf uns als Gemeinde, auf unser Zeugnis. Du gehörst zur Gnadengemeinde Berlin, also wirst du automatisch damit identifiziert werden. Oder du bist Christ. Das heißt, diese ganze Sache wird auf Christus, auf seine Ehre gemünzt oder zu seiner Schande. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Sind wir wirkungsvoll? Hat unser Glaube Wert? Unsere Liebe zeigt die Bemühungen? Harren wir aus in der Hoffnung? Sind wir belehrbar? Ahmen wir Vorbilder nach oder den Herrn? Das ist die Idee dahinter. Sind wir Vorbilder? Ist das, was wir als unser Leben quasi exportieren in die Welt hinaus, ist das nachahmenswert, was wir da exportieren? Oder sollte man die Leute eher davor warnen, was wir hier exportieren, was wir da rausbringen in die Welt? Von unserem Zeugnis, von unserem Lehren, auf allen Social-Media-Kanälen, all diese Dinge. Ist das wirklich hilfreich, was wir da reden, sagen, tun, verkündigen, zeigen von uns? Verherrlicht das nur mich? Oder verherrlicht das wirklich Christus? Stell dir mal solche Fragen, das ist wichtig. Verkündigen wir das Evangelium, nehmen wir den Missionsbefehl ernst. Helfen wir den Menschen, das Evangelium zu verstehen, ist es uns ein Anliegen. Sind wir bußfertig? Ist unsere Buße gründlich? Ist unsere Umkehr zu Gott wirklich gründlich? Und sind wir eine wartende Gemeinde? Und das ist ein aktives Warten. Das ist nicht so ein passives, ja, mal gucken, was dann kommt, sondern es ist ein aktives, hoffnungsvolles Warten, das uns motiviert, in der Heiligung zu leben und wissen, der Herr kann jederzeit kommen, jede Minute, jede Sekunde kann er uns zu sich holen. Lebe ich in dieser Erwartung? Und das ist die Frage, mit der wir, so der Herr will, dieses Jahr starten möchten. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Was würde Paulus wohl über dich schreiben? Was würde Paulus über mich schreiben? Was würde Paulus über die Gnadengemeinde Berlin schreiben, wenn er einen Brief an uns schreiben würde heute? Ähnliche Dinge, wie er den Thessalonischen geschrieben hat, andere Dinge, schlechte Dinge. Am Ende kann man nur sagen, ein jeder prüfe sich selbst. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Ja, großer Gott, wir staunen über dein Wort, wie vielfältig die Anwendungen sind. Wir sehen, dass es für jeden von uns etwas anderes bedeutet, vielleicht in der Praxis. Der eine muss hier Buße tun, der andere an einer anderen Stelle. Hilf uns wirklich, eine solche Gemeinde zu sein, diese Gemeinde thessalonisch zum Vorbild zu nehmen, wirkungsvoll, belehrbar, bußfertig, verkündend, wirklich gründlich in der Evangelisation, brennend für dich im Dienst, liebevoll, gute Werke zeigend. Herr, das ist wunderbar. So wünschen wir uns das. Auf die andere Seite wissen wir auch um unser Versagen immer wieder. Hilf uns jeden Tag immer wieder zu dir zu kommen, Buße zu tun, zu bekennen, dass wir schwach sind, dass wir dich brauchen, dass wir allein aus deiner Abhängigkeit leben können. Nur allein aus deiner Abhängigkeit können wir die Dinge tun, die du uns aufgetragen hast. Du bist der Weinstock und wir sind die Reben. Danke für deine Güte, danke für diese Worte, die uns einfach tief ins Herzen gehen mögen, dass wir Vorbilder sind für eine sterbende Welt, damit sie dich den wahren Herrn kennen. Und wir sind auch.